Moin Moin St. Pauli, Moin Moin Markus.
Moin Moin Erik.
Wir sind hier remote unterwegs, jeder in seinem eigenen Zimmerchen.
Genau, ich bin noch hier in meinem Büro. Es ist nach 6 Uhr, ich habe mir ein Feierabendbier aufgemacht und freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, sehr schön. Es passiert ja auch unglaublich viel, egal ob wir da mitmachen oder nicht. Es ist einfach viel los rund um den FC St. Pauli und im deutschen Fußball.
Ist es das?
Naja, gestern Abend alleine hat die DFL sich selber verkauft an einen Equity, Private Equity Vogel, zumindest die.
Ja, sie haben doch erstmal nur, sie haben die Voraussetzung dafür geschaffen, aber sie haben ja noch, wahrscheinlich haben sie den ja schon an der Angel, aber sie haben offiziell, da gibt es auch keine Namen, wer der Equity Vogel ist.
Es gibt vier verschiedene Namen. Einer ist BlackRock und das finde ich sehr lustig, weil dann wird vielleicht Friedrich Merz nicht nur Kanzler, sondern auch Vorsitzender der Deutschen Fußballliga.
Ja, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Nein, aber das Ganze ist ja noch so ein bisschen, was ich nicht ganz verstehe, ist, es gibt jemand, der sagt, hier habt ihr 10 Milliarden Euro und die zahlt ihr dann über 20 Jahre, müssen die das zurückzahlen, richtig?
Genau.
Und für diese 10 Milliarden Euro kriegt ihr einen Anteil von X an den
Fernseheinnahmen,
die ja relativ sicher sind.
Ja.
Über was für einen Zeitraum?
8 oder 9% 20 Jahre.
20 Jahre lang 8 oder 9%. Das heißt, es ist ja für einen Investor ein relativ sicheres Spiel, ne?
Ja, das ist quasi wie eine Investitionsrechnung, also wo du den Barkapitalwert ausrechnest.
Das klingt für mich sicherer als eine Investition bei Herrn Benko.
Allerdings, obwohl dir dann die Steine gehören, dann du.
Ja, es bringt mir ja nichts. Steine bringt nichts. Also ich habe der Rechte von der DFL, die geht nicht pleite. Und dann geht die DFL hin, was macht sie mit diesem Geld, mit diesen, weiß ich nicht, X Milliarden Euro? Die verteilt die dann praktisch an die Vereine oder sie macht zentral damit etwas, sie engagiert uns, damit wir den Konzept schreiben und wir kassieren dafür Geld.
Ich befürchte, dass sie lauter so einen Klötergraben machen, genau.
Mit Podcasts internationale Investoren erreichen. Das ist unser Motto. Und dann bekommen wir hier zickzack hier.
Na, 2,5 Millionen Euro.
2,5 Millionen für unser Konzept. Mach doch mal deine alten Kontakte klar bei denen.
Wie ein Mittelklasse-Stürmer vom VfL Bochum, so 2,5 Millionen.
Ja, das ist doch super. So, und dann hofft man darauf, dass man dann dass in Asien ein Investor sagt, Mensch, Bundesliga, da investiere ich mal. Wo kann ich der Werbepartner werden?
Ja, die Frage ist ja, ob der Private Equity diese Rechte, die er jetzt kauft, also oder die Anteile an den Rechte erlösen, ob er die weiter veräußern kann mit Gewinn.
Ach du Schande, ich kann damit handeln.
Das ist ja der Witz eigentlich von Private Equity. Du steigst irgendwann mal ein, du sozusagen modellierst den Markt, du modellierst dieses fragmentierte, da gibt es Vereine und Menschen, die auf Jahreshauptversammlungen Entscheidungen treffen. Das wird jetzt einfach alles mal umgemodelt in schön handelbare Stücke, damit ich meine Beteiligung auch noch weiter veräußern kann. Oder die DFL, also am geilsten wäre ja, also es gibt ja die lustigsten Sachen, wenn zum Beispiel, und das ist eigentlich ganz gut, dass die Private Equity keine Anteile an der DFL selber hält, sonst könnte ja sowas passieren, was damals bei ProSieben passiert. Da hat Private Equity die Mehrheit von ProSieben, also nicht 100%, glaube ich, sondern 51% gekauft und hat ProSieben gezwungen, sich an den bereits beteiligten Beteiligungen zu beteiligen. Also sozusagen den Investoren selbst ihre Unternehmen abzukaufen, sich dabei zu verschulden, noch abhängiger zu werden vom Investor. Und die Investoren haben sofort ihr eingesetztes Kapital wieder rausgehabt. So, als ich das damals gehört habe, habe ich gesagt, was für ein geiles Geschäftsmodell. Und die Leute denken trotzdem, du kommst, um ihnen zu helfen. Das ist ja das Lustigste an der ganzen Sache. Was ich mich jetzt frage, also ich frage mich was ganz anderes, Markus. Wenn ich jetzt 20 Jahre, und du sagst ja zu Recht, das Recht, Bundesliga Fernsehrechte vermarkten zu können oder die Gewinne daraus einzustreichen, das ist ja eine einigermaßen sichere Sache. Weil Fußball wird es ja wohl in Deutschland die nächsten 20 Jahre geben, Profifußball auch. Dann frage ich mich, warum man da einen Investor braucht. Warum kann ich nicht zur Bank gehen und sagen, pass mal auf, liebe Deutsche Bank, ich brauche mal eine Milliarde für meine Investitionen. Und es wird dann vielleicht noch von der KfW, werden 20% irgendwie gebackupt, sodass die nicht voll ins Risiko gehen. Und ich sage, du kriegst im Jahr, mache ich 10%, tilge ich über meine Fernseheinnahmen. Und ich habe denselben Effekt, denn im Grunde genommen ist es ja so, dass ich zukünftige Einnahmen auf das Heute verschiebe, in der Hoffnung, dass sie immer um mindestens diese 8 oder 9% steigen, damit ich nicht sozusagen in so einen Negativ-Cashflow komme.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Protagonisten, wenn ich mir sie auch in der DFL so anschaue, das sind ja alles so Highflyer, die immer nahe am Risiko entlang surfen. Und ich glaube, die mögen das. Das sind jetzt nicht Leute unbedingt, mit denen ich privat meine Geschäfte machen würde oder ein Auto kaufen würde. Also das sind alles so Leute, die immer gerne auf...
Oder eine Wurst.
Also ich weiß nicht. Also es ist schon ein bisschen... Ich bin aber auch zu wenig in dem Business drin, um mir das erlauben zu dürfen, dass ich das wirklich seriös bewerten kann.
Aber bist du da eigentlich dafür? Bist du
grundsätzlich dafür? Ich bin nicht dafür dagegen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was die damit machen wollen. Wozu brauchst du das? Ne? Also, um Strukturen zu schaffen, für was brauchst du diese x Milliarden Euro, die du bekommst? Wofür?
Also da geht erstmal eine ganze gehörige Portion an die Vereine zurück.
Ja, was machen die denn? Wozu brauchen die das denn wiederum?
Die brauchen das für ihre Konkurrenzfähigkeit mit der Premier League und mit den Scheichen.
Ja, so. Gefundet. Das heißt, dann geht das Geld dann wieder in Gelder für noch höhere Gelder, Berater und Spielervermittler weg. Absolut nicht nachhaltig.
Vielleicht ist das ja so ein ähnlicher Effekt, wie man ihn beim bedingungslosen Grundeinkommen befürchtet. Dass in dem Moment, wo das Geld da ist, steigen auch die Spielergehälter und die Transfererlöse, weil es ist ja Geld da. Und es ist sozusagen eine Art Sprunginflation, die alles jetzt auffrisst, nur wir haben eben 8% weniger Einnahmen.
Also in den letzten 20 Jahren haben alle Vereine, die meinten, sie müssten damit in die Konkurrenz treten, ich glaube, zwei Vereine, die haben es hinbekommen. Das war Bayern München, das war Dortmund. Und die haben es ja eigentlich auch nur deswegen geschafft, weil sie sozusagen oben mitgeschwommen sind. Also das heißt, Bayern ist Serienmeister und Dortmund wird Serienvierter, immer Top 4 und bekommt dementsprechend immer wieder Einnahmen hinein.
Ja.
Alle anderen, das jetzt Leverkusen ist, Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, die sind außerhalb der Konkurrenz mit dem, was sie da eigentlich betreiben oder betrieben haben. Oder Betroffenheim, aber was sind außerhalb dieser Logik und alle anderen Traditionsvereine, ob das der HSV ist, ob das Schalke ist, die Stuttgarter haben jetzt ja Porsche als Investor, die haben ja auch schon 3 Abstiege hinter sich. Alle Traditionsvereine haben im Grunde Probleme bekommen, weil sie schaffen es eigentlich nicht, sich dadurch. Hertha BSC Berlin. Und wer ist nach oben gekommen? Das sind Vereine, die eben einfach guten Fußball spielen oder eine gute Haushaltspolitik gemacht haben. Darmstadt, Heidenheim, ob es Augsburg ist. Und das ist die Antwort für mich da drauf. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, da mit Millionengeldern weiter zu hausieren.
Na, der zweite Grund, so wird ja kolportiert, ist, dass nach Corona ganz, ganz viele Vereine stehen K.O. und eigentlich pleite sind. Also dass die DFL gar nicht anders konnte, als Ja zu sagen. Und weil eben ganz, ganz viele Vereine es nicht leisten können, Nein zu sagen. Die brauchen unbedingt das Geld aus diesem Deal. Das wäre für mich auch die Erklärung, warum es im Mai eine mehrheitliches Nein gab und gestern ein mehrheitliches Ja.
Ja, aber es gibt Vereine wie der FC Köln, die waren dagegen, die sind pleite und sanieren sich gerade auf die harte Tour. Die waren dagegen. Union hat auch eher gesagt, ist das jetzt noch eine gute Idee? Also sprich, welche Vereine sind das eigentlich, die das haben wollen? Also Dortmund, Bayern ist klar, die wollen das. Diese vier Retortenvereine wollen das.
Ja, wir können ja mal gucken. Es gab ja mal.
Gibt es da eine Liste?
Eine Liste, ja, die gab's. Muss ich nur mal ganz kurz raussuchen. Ich sag dir mal aus dem Gedächtnis, während ich sie suche. Der FC St. Pauli, der war ja quasi durch Mitgliederbeschluss schon dazu verpflichtet.
Ja.
Dann der erste FC Köln soll dabei gewesen sein, Nein zu sagen.
Ja.
FC Union Berlin soll auch dabei gewesen sein. Ich habe nämlich hier vom Jolly Roger etwas gesehen, genau, auf Instagram.
Ja gut, aber es gibt, aber ist ja alles nur zusammengetragen, aber es gibt jetzt kein Abstimmungsergebnis offiziell.
Nee, offiziell war das eine geheime Wahl, was es irgendwie ganz interessant macht.
Du meinst, Oke wählt dann plötzlich dann dafür, weil keiner dann dazu schaut.
Ja, also ich glaube nicht, dass Oke das gemacht hat, sondern ich glaube eher, dass Herr Kind, und das ist ja die Frage, ob Herr Kind nicht so abgestimmt hat, wie er laut Weisung des Vereins, hätte er dagegen stimmen müssen.
Nein, Herr Kind stimmt dafür schon aus. Das wird ihm eine Freude gewesen zu sein.
Ich glaube auch. Ich glaube, er ist auch der Grund, warum das eine geheime Wahl war. Aber alle anderen haben jetzt im Vorfeld abgestimmt. Also ich sag mal, enthalten und damit ja quasi wie Nein gestimmt, weil du brauchtest ja zwei Drittel Zustimmung. Enthalten haben sich der FC Augsburg und der VfL Osnabrück. Vielleicht haben die Osnabrücker gesagt, wir sind jetzt hier die Neuen. Wir wollen es nicht gleich mit allen verscherzen. Und Augsburg hat gesagt, was ist mir leid, macht's, was ihr wollt. Dagegen stimmen waren eigentlich von den Vereinen, die wir ganz gut finden, bis auf ein paar Ausnahmen, die wir jetzt nicht so gut finden. Also der SC Freiburg, das war jetzt auch irgendwie.
Die waren dafür.
Die waren dagegen. Also der SC Freiburg, der erste FC Nürnberg, der FC St. Pauli, der erste FC Union Berlin, Hertha BSC war dagegen. Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, der erste FC Magdeburg, die waren dagegen, haben dagegen gestimmt angeblich. Also ich kann das nicht verifizieren. Ich weiß nur, dass das durch die Gegend geistert. Das hieße ja, dass Vereine wie Bochum, wie Mainz, klar, du hast es schon gesagt, Hoffenheim und Konsorten, die sind natürlich dafür. Das sind ja selbst Konstrukte. Bayer Leverkusen, das ist ja, Dortmund hat dafür gestimmt. Die wollen eben gesichert Champions League spielen. Und jetzt befürchte ich, dass es ein Hauen und Stechen geben wird und auch eine sehr ungerechte Verteilung, weil man muss ja überlegen, an der DFL sind 36 Vereine beteiligt, nämlich die in der ersten und zweiten Bundesliga spielen. Eigentlich müsste es ein 36. der gesamten Summe für alle geben. Das ist zumindest, wenn ich Anteile an meiner Firma verkaufe und alle haben 36, einen 36.
Ja, also ehrlich gesagt, müssen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Da, wo Uli Hoeneß agiert, wenn ich mich in diesen, wer ist der neue Bayern-Vorstandsvorsitzende?
Habe ich vergessen.
Ich weiß nur eine Sache. Aber es gibt eine lustige Geschichte, die ist aber eigentlich gar nicht lustig, die Geschichte. Der arme Mann hat ja nicht mehr alle Finger.
Oh.
What? Der hat einen Jagdunfall.
Ach, erzähl.
Der hat sich beim Jagdunfall jetzt vor 2 Jahren, hat er sich die eine Hand, die 2, 3 Finger abgeschossen.
Ach,
das ist gefährlich. Die alten Jäger-Sachen. Hat das Gewehr irgendwie nicht richtig gesichert gehabt oder falsch getragen, wie auch immer.
Nein.
Der vor allen Dingen nicht gesichert und dann hat er sich die Hand zerfetzt und der hat praktisch jetzt eine verstümmelte Hand. Und das fand ich jetzt so bemerkenswert an diesen Menschen, weil ansonsten ist es halt so ein Karriere-BWLer, ne? So, wo ich mir den Namen gar nicht merken kann. Und ja, und der sagt halt immer, ja, also der will natürlich auf einer Ebene tanzen, ne? Mit den Scheichs, mit den Harry Kanes, damit er den nächsten Harry Kane holen kann. Ja, ich weiß nicht. Also schlussendlich muss man schauen, die Bundesliga war nie die führende Liga, was Geld anging. Das war sie schon 1964 nicht. Die Gründung der Bundesliga war ja auch so eine Geschichte, dass sie gesagt, Mensch, müssen wir ja das Profitum vorantreiben. Aber die Frage ist jetzt, ja, Professionalisierung immer, aber wofür brauchst du dieses Geld? Was wird damit gemacht? Und ich glaube, dass das irgendwo, ja, wie du gesagt hast, das sind eher jetzt Einnahmen der Zukunft, die jetzt verfrühstückt werden. Und ich bezweifle, ob das so ist. Ich bin da eher ein Anhänger der Schuldenbremse, Erik. Wir könnten ja mal so eine Schuldenbremse in der Bundesliga einführen.
Ach, so eine saubere Investitionsstrategie finde ich ja gut. Hatten wir ja auch schon in diversen Telefonaten, dass wir die Tatsache, dass der FC St. Pauli von der Hand in den Mund lebt, nämlich ja auch eine sehr konservative Mitgliedschaft hat, die auch aus der Erfahrung, die wir gemacht haben beim FC St. Pauli, auf gar keinen Fall Schulden machen möchte. Ich glaube, da sind auch echt viele vom Stuhl gefallen, als sie jetzt gehört haben, dass es 5 Millionen Fehlbetrag in einem Jahr gibt.
Ja, weil wir auf St. Pauli tauchen immer wieder Leute auf, die anderswo nicht auftauchen. Und es wird dann immer wieder alle 10, 15 Jahre stellt man fest, Mensch, hätten wir die mal besser kontrolliert. Das ist halt nicht nur die Stärke des Vereins.
Ja, da lässt man Leute einfach mal machen und sagt, das ist eine gute Idee, du kennst dich damit aus, ja. Mach doch mal.
Ja,
also um jetzt den DFL-Part zu verlassen, das hatten wir ja beide auch mal, da hattest du gesagt, wenn du es nicht gleich auch noch gesagt hättest, zitiere ich dich jetzt mal ganz kurz, da hast du gesagt, naja.
Hab ich so nie gesagt.
Okay, gesagt. Dann sagst du dein Wort nochmal. Du hast doch irgendwie gesagt, das ist ja komisch, kaum ist Oke Vollzeitpräsident, taucht sowas auf. Vielleicht hätte er mal ein bisschen weniger bei der DFL rumhängen sollen. Und,
Ja, wir hatten ja dieses Gespräch. Man kann das halt so sehen oder man kann sagen, Mensch, jetzt wo er mehr Zeit hat, kommt so eine Sache raus, weil er mehr Zeit hat drauf.
Vollkommen richtig, weil er mehr Zeit hat, dahinter zu gucken. Und ich wäre ehrlich gesagt bei Zweiterem, weil ich glaube nicht und deswegen.
Ja, ich finde das gut, dass du dich meiner Meinung anschließt.
Ja, ich bin komplett deiner Meinung. Und die Zuschauerinnen müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass du da der Vordenker für diesen Podcast bist und ich folge eigentlich immer nur. Aber tatsächlich eignet sich Herr Oke als Präsident und ich eigne mich zum Beispiel nicht, weil ich grundsätzlich faul bin. Wenn Sachen laufen, dann freue ich mich. Und ich fange eigentlich immer erst an zu managen, wenn was nicht mehr läuft. Und da ist Oke ganz anders. Er hat eine Vorstellung, wo er hin will und managt darauf rum und überprüft die Leute auch. Bei mir hätte das wahrscheinlich so lange gedauert, bis wir als Verein pleite gegangen sind. Vor allem, wenn ich denjenigen auch nett gefunden hätte.
Wir wären agil pleite.
Total. Total. Aber deswegen finde ich die agile Vorgehensweise ja auch gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt mal ein bisschen rumspringen. Weil da hast du ja relativ schnell nach einer Iteration, nämlich oder spätestens nach zweien, hast du ja ein Bild dessen, wie sich das, was du gerne hättest und das, was sich in Wahrheit manifestiert, wenn es da eine Abweichung gibt, dann siehst du das relativ fix. Deswegen mag ich das ja so gerne.
Das ist für Menschen wie mich so wichtig. Ja, da sind wir ja dann immer beim Thema Fußball, das interessiert mich ja mehr als dieses ganze Rumgejaxel da bei den Funktionären. Wir hatten ja, glaube ich, jetzt zwei Spiele, ne? Wir hatten das Derby.
Ja, dann springen wir mal rüber. Ich würde mal ganz kurz unseren Jingle reinzuspielen, weil dann können sich wissen die Leute jetzt geht's um Fußball. Den FC St. Pauli. Pop, 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 pop. Ich hoffe, das haben die Leute gehört. Es war eben ein Jingle. St. Pauli, pop, 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 pop.
Nein, ich Wie fühlst du dich denn jetzt nach diesen beiden Spielen?
Ich fühle mich ein bisschen HSV müde. Ich fühle mich überspielt.
Da geht's dir wie den Boys in Brown.
Ich fühle mich als Zuschauer überspielt. Ich habe ja die ganze Saison das Problem, dass dadurch, dass die Spiele alle dieselbe Struktur haben, ich mich gar nicht mehr an gewisse Spiele erinnern kann. Einige 0-0s habe ich komplett aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Erinnerung gelöscht, weil das eine Unentschieden sah aus wie das andere. Wir waren überlegen, haben aber keine Tore geschossen. Dann waren wir überlegen und haben Tore geschossen. Wir waren eigentlich nie unterlegen. Wir haben vielleicht mal 20 Minuten Druck bekommen, wo die anderen gesagt haben, jetzt habe ich die Faxen dicke. Da muss doch was zu machen sein. Und die einen haben eben es zum Unentschieden geschafft und die anderen nicht. So wie Hansa es nicht geschafft hat, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und der HSV hat es geschafft mit freundlicher Unterstützung des Hamburger Schneeregens und der Tatsache, dass der FC St. Pauli eine schwachbrüstige Rasenheizung hat.
Okay.
Habe ich aber auch nur gelesen in irgendwelchen Foren, dass man doch die Rasenheizung mal besser machen soll.
Ja, diese Leute, wie lange sind die St. Pauli-Fans, die so etwas schwafeln?
Keine Ahnung, die haben auf jeden Fall...
Der eine sitzt doch bei uns, steht immer neben uns, ne?
Ja, doch, wir haben, das müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben tatsächlich so eine Ecke, die könnte als Meckerecke durchgehen. Nur mit der Tatsache, dass das da, also die Meckerecke ist durchgegendert. Also da gibt's alles. Da gibt's ältere, jüngere Frauen und Männer, die aber alle die Eigenschaft haben, noch vor Anpfiff und bis kurz nach Abpfiff in einer Tour rumzukeifen, richtig.
Na Gott, na Gott, Scheiße. Ich kann das nicht mehr sehen. Dieser Idiot.
Ab und an werden sie auch ableistisch, dann drehe ich mich mal um und schenke ihnen einen ein. Aber eigentlich sind die nicht zu ertragen. Die waren jetzt ein paar Mal weg. Oder wir standen woanders, weiß ich nicht genau. Aber die sind wirklich schlimm.
Ja, es ist ein Trieb. Also man denkt nicht, dass man beim Tabellenführer steht. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich eine bodenlose Frechheit, was diese Menschen sich erdreisten, von sich zu geben. Also es ist wirklich...
Ich frage mich immer, wo die Motivation herkommt, das zu machen.
Ja, die Motivation ist, also das ist jetzt ja meine platte Sache, das sage ich, die kriegen sonst in ihrem Leben nichts auf die Kette und da können sie mal einen raushängen lassen und wissen halt alles besser. Ich glaube, mal ganz platt, ich glaube, zu Hause haben die nicht viel zu sagen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Ja, auf jeden Fall macht das Stadionerlebnis ähnlich unschön wie Sven Brucks Fischernetz, das er uns da vor die
Ja, Bahn. Genau. Es ist sehr, sehr enervierend und, sagen wir es mal so. Ich meine, ich fand nach dem Spiel jetzt auch gegen HSV habe ich gedacht, gut, da hat man zur Pause ja schon gedacht, wir gewinnen das Ganze, dann gab es das 2-2.
Gut.
Wir haben nicht verloren. Sind Tabellenführer geworden, sind dann nach Osnabrück gefahren, hatten dazwischendurch das DFB-Pokalspiel, was wir gewonnen haben, was ja auch sehr untypisch ist, dass wir das so souverän gewonnen haben. Schlussendlich und stehen jetzt im Viertelfinale gegen Düsseldorf. Ist ein Riesenerfolg. Wann standen wir das letzte Mal im Viertelfinale? Ist ja auch schon einige Zeit her, oder? Das Spiel letzte Saison, ne? Wo wir gegen Dortmund weitergekommen sind, da waren wir auch im Viertelfinale. Aber ist ein Riesenerfolg und auch gut für die Finanzen, wenn man da weiterkommt. Da gehst du nach Osnabrück, Tabellenletzter. Und da hat leider das Pech, dass sie gerade den Trainer gewechselt haben. Und ehrlich gesagt, ich hätte es wissen müssen. Ne? Ich bin ja, wie ihr ja wisst, qua meiner Herkunft alter Edelfan von Fortuna Köln. Und Fortuna Köln hatte ja 8 Jahre lang diesen neuen Trainer von Osnabrück, Uwe Koschin, an der Seitenlinie. Und
kennt ihn also.
Der kann natürlich schon motivieren und das hat er auch letzte Saison, als er Bielefeld übernommen hat, da haben die, glaube ich, im ersten Spiel Darmstadt oder Heidenheim geschlagen. Gerade im ersten Spiel ist diese Motivationsschiene sehr wichtig. Aber was trotzdem enttäuschend war, dass wir nach dem 1-0, nach 5 Minuten, nach 6 Minuten, du hast das Spiel im Sack, dass du dann es nicht schaffst, das so runterzuspielen, dass du irgendwann sagst, wir müssen gucken, dass wir ein zweites Tor machen, sondern so ein bisschen in Schönheit stirbst. Und das ist etwas, was gerade jetzt auch fürs Frühjahr, ne, mit den schweren Wetterbodenverhältnissen, die kommen werden, wo du eben nicht so gepflegt Kurzpassspiele treiben kannst, wo ich so ein bisschen Befürchtungen habe, dass wir ja das, was wir jetzt aufgebaut haben, so ein bisschen wieder verlieren könnten. Aber das ist halt eine ängstliche Sicht, eine Sicht des Verlierens. Auf der anderen Seite haben wir von 16 Spielen kein einziges verloren, 8 unentschieden, 8 gewonnen. Es ist ein Traum. So, also von ja, daher kann man sich
Traum.
Ja, wir haben diesmal keinen Kofi Tchiré, der zum Afrika-Cup fährt. Wir haben keine
Verletzten. Wir haben zwei, die zum Asien-Cup fahren.
Wer?
Die ja, gut. beiden Australier. Ja. Metcalf ja, die, und Jackson.
Ja, die, gut, aber die sind nicht so, ja gut, Jackson ist schon wichtig, aber es ist nicht so damals so wichtig, wie das damals mit Kofi war. Also, da hatte ich ihn gerade jetzt schon für ein bisschen ausgeglichener. Und wir haben auch die Erfahrungswerte von vor 2 Jahren. Bordermann hat sie, sportliche Leitung, und ich hoffe, dass sie dieses Jahr ein glücklicheres Händchen haben. Und dann wird man schauen, was läuft. Und die Konkurrenz ist natürlich dieses Jahr auch nicht so stark wie vor 2 Jahren, als Schalke und Bremen nochmal aufgedreht haben in der Rückrunde. Glaube ich nicht, dass wir jetzt Hertha BSC Berlin oder Schalke, dass die nochmal kommen werden. Das heißt, die Gegner, die wir hinter uns lassen müssen, die kannst du jetzt relativ anschauen. Ne? Das ist Düsseldorf, der HSV,
Kiel.
Kiel, was haben wir da noch dabei? Fürth. Also es ist.
Also machbar. Du erinnerst dich an unsere Saisonvorschau. Wer hat Fürth als Aufstiegskandidat markiert?
Ja, du natürlich.
Selbstverständlich.
Ja.
Also und ich halte dich auch nach wie vor für einen der großen Konkurrenten um den Aufstieg.
Ja, ja. Die haben gut, vor allem einen guten Lauf die letzten Wochen gehabt. Enttäuschend ist Hannover. Die haben die letzten Spieltage ja nichts mehr auf die Kette gebracht. Also das ist ein bisschen überraschend, dass die nicht dabei sind. Aber ansonsten sind die Hertha und Schalke sich auch eine Enttäuschung. Aber ansonsten ist das vorne, was man so erwarten konnte.
Ja, Hertha kommt, glaube ich, noch. Da haben wir ja beide gesagt, die haben jetzt sozusagen, die haben jetzt sozusagen die Grassroot-Bewegung von unten, den Dardai-Clan, der hat sich da jetzt festgespielt.
Ja.
Die haben auch alle so Spieler. Rese gehört da ja auch dazu. Das sind so Malocha irgendwie. Ne, das sind Jungs, die die Fußballer. Kommen aus dem Pferdel irgendwo. Der Rese ist ja nicht Kölner?
Nein, nein. Der Rese ist wirklich Kieler. Der
ist wirklich
Kieler.
Ach so, du hattest.
Also
der war gar kein.
Nee, ich habe das ja. Nee, ich habe das. Nee, kein Kölner, kein Kölner. Nein, aber das sind schon echt so. Das finde ich sowieso aktuell. Das sind sehr, sehr vielen Vereinen, wo Spieler hast, die angenehmerweise wieder normal sind. Ne? Da hast du nicht irgendwie das Gefühl, da ist Philipp Lahm vor dir und doziert über den Sprint an der Außenbahn, sondern du hast wirklich Leute, wo du denkst, ja, gut, dass du Fußballer geworden bist. Und das finde ich eher positiv, dass sie sehr natürlich da auch rüberkommen. Ja, aber wie gesagt, ich hätte vor 4 Wochen, 5 Wochen hätte ich gesagt, hey, wir steigen ganz sicher auf, wir sind so überlegen. Das sind wir auch, aber ich habe inzwischen echt so Zweifel, ob wir mit dieser langen Serie in Unentschieden, ob uns das nicht auf Dauer das Genick brechen wird am Ende des Tages. Und ja, von daher bin ich so ein bisschen ernüchtert und habe so ein bisschen den Kater. Jetzt haben wir ja am Sonntag nochmal das Spiel gegen Wiesbaden. Das wird jetzt auch kein Selbstläufer werden gegen Wiesbaden. Die haben ja auch mit Kocinski gezeigt, dass sie für die eine oder andere Überraschung gut sind. Das musst du auch erstmal gewinnen. Und dieser Wille zu sagen, okay, den Gegner, den schlage ich jetzt, den müssen wir am Sonntag zeigen. Weil ansonsten ist, sage ich mal, schon eine große Enttäuschung da zur Pause.
Also das ist ja genau die richtige Analyse, die du machst. Wir sind nämlich mit 8 Siegen sind wir nicht gerade herausragend. 8 Siege haben die ersten 5. Der einzige Unterschied ist, und deswegen sind wir aktuell 5 Punkte vor Düsseldorf und 4 Punkte vor Greuther Fürth und 4 Punkte vor dem HSV, weil die 4 respektive 5 Spiele, die die verloren haben, die haben wir unentschieden gespielt. Das sind die Punkte. Also kann man es auch umdrehen und sagen, unsere Unentschieden sind der sozusagen das Salz auf der Suppe. Wir sind nicht viel besser als die ersten 10. Also die ersten 10 haben 7 Mal gewonnen. Und der einzige, der heraussticht, ist Holstein Kiel, weswegen man die auch richtig auf dem Zettel haben muss. Lustigerweise unser Gegner von nächstem Wochenende, Wien Wiesbaden, und da kommt gleich nochmal eine ganz lustige Geschichte, die ich unbedingt ansprechen wollte. Unser nächster Gegner bei Wien Wiesbaden hat 6 Mal gewonnen, also nur 2 Mal weniger als wir. Also, ja, siehst du mal. Wir sind nicht die Übermannschaft der Liga, sondern wir sind einfach.
Ja, wir sind in der dominant. Spielanlage, sind für die Übermannschaft.
Wir sind dominant.
War ja Co-Moderator, war ja Mario Basler bei Sport 1. Ne? Ich habe mir schon gedacht, oh Gott. Und der Mario, ne, der war so begeistert von uns. Der hat immer gemerkt, oh, das ist ja toll. Oh, wie die spielen. Oh. Also der war sehr angetan von unserer Spielweise. Also die Spielweise ist erstklassig. Aber da sind wir wieder beim Thema Sturm. Wir haben halt einfach, das heißt Sturm, wir nutzen die Chancen zu wenig. Oder wir gestalten dann, jetzt nicht in letzter Konsequenz, dass es zu Toren kommt. Aber das ist ja nicht nur eine Frage von Stürmern, sondern von der gesamten Mannschaft. Ne? Und hinten heraus ist auch so, dass wir jetzt zum Beispiel in Osnabrück eben keine Null hatten. Und gegen HSV hatten wir auch keine Null. So, wenn du dann vorne nur 1, 2 Tore machst und hinten hältst du keine Null, dann hast du eben sehr leicht einen Unentschieden. Und das ist halt vielleicht auch nochmal eine Frage, dass die Abwehr solider stehen muss. Auch wenn sie natürlich super Job alles machen, Jungs, aber dass man sagt, das ganze defensive Verhalten muss noch konsequenter werden. Das ist ja auch gegen Osnabrück so gewesen, dass dann in der zweiten Halbzeit das wirklich so gekippt ist, wo du gesagt hast, okay, das muss jetzt fallen, das Tor. Und die hatten ja vorher schon eine 120-prozentige Chance, der Schuss von Cuisance.
Ja, ja.
Und danach war es kurz danach passiert. Also sprich, ich glaube, die ganze Mannschaft muss sich mal gucken, tief in die Augen schauen und schauen, was sind die Ziele, die sie haben und wo wollen sie lang gehen, um das zu erreichen. Aber das traue ich natürlich dem Team von Hürzeler zu. Auch, ne, wiederum. Aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen das Blauäugige, spielen jetzt alles im Grunde Boden, haben am Ende des Tages 10 Punkte Vorsprung. Wir hatten ja vor 2 Jahren, glaube ich, 7 Punkte Rückstand. Und da hat man ja auch gesehen, das war auch nicht so gut letzten Endes, weil es schmolzte dann ziemlich schnell dahin. Und ich denke mir mal, dass das vielleicht so ein ganz guter Erfahrungsschatz ist, dass wir das erlebt haben vor 2 Jahren. Insofern sind wir da nicht der Top-Favorit, sondern einer der Mitfavoriten, aber nicht der Top-Favorit. Der Top-Favorit ist ja, der spielt ja auch in Hamburg. Der muss sich ja strecken, der Top-Favorit.
Der Top-Favorit spielt in Hamburg.
Mhm. Gegen wen spielt der HSV?
Gegen wen spielt der HSV, habe ich gefragt. Spielt er gegen den Top-Favoriten?
Der HSV hat den Druck. Wir haben ihn nicht. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Wir könnten aufsteigen, aber nach wie vor müssen wir nicht. Beim HSV ist es so, eine sehr, sehr schlechte Performance. Sie spielen es in Nürnberg, glaube ich, am Wochenende. Da ist man ja auch etwas ernüchtert von den letzten Ergebnissen. Und da muss der HSV zeigen, dass sie gewinnen. Ansonsten wird es halt für nicht Fritz Walter, sondern Tim Walter eng.
Ja, ich würde mir wünschen, dass sie weitermachen, weil sie wären quasi der Garant dafür, dass der moderne Fußball keine Chance hat. Sondern wir setzen hier beim HSV auf Tradition. Gestern mit Oliver noch drüber gesprochen und haben tatsächlich kam so die Idee auf, dass wenn der HSV, der muss ja sein eigenes Profil jetzt mal machen. Und das, was Bold und Walter ja hoch angerechnet wird, ist, dass sie den Verein, die Mitglieder, die Fans, die Spieler, das ganze Stadion so ein bisschen in so, zu so einer verschworenen Einheit geformt haben. Deswegen gewinnen die ja auch zu Hause in der Regel und auswärts nicht. Das wird ihnen ja hoch angerechnet. Also das, da hat sich der HSV schon mal ein bisschen weiterentwickelt, als er vorher war. Und jetzt kam gestern noch die Idee auf, wenn Tim Walter nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat und der HSV jetzt anfängt, seine Verträge zu erfüllen, dann sehen wir einen neuen, die Geburt eines neuen Clubs, das vielleicht des letzten verbliebenen Big City Club.
Nein. Der HSV ist ein verarmter Adliger. Gut, dass ich gestern nicht dabei war bei eurem Blutgerät-Podcast. Der HSV ist einfach dem Untergang geweiht. Das ist wie Schalke. Das ist, mein Hertha findet jetzt ja seine Dada-DNA. Aber ich denke nicht, dass der HSV wirklich von seinem Dünkel Abstand nimmt. Und dieser Dünkel ist immer der Punkt, an dem sie scheitern werden.
Ja, und ehrlich gesagt, der große HSV.
Wenn du bedenkst, dass die jetzt, wie die gescheitert sind, jetzt auch in Berlin. 90. Minute, 120. Minute. Und danach schießt man vom Standard von 4-3 noch ein Elfer weg, was ja alles passieren kann. Aber dann in dieser Folge irre. Also die haben auch kein gutes Karma gerade.
Nee, das stimmt.
Und insofern haben die jetzt auch schon viel, viel Punkte verloren. Klar, die haben jetzt 28 Punkte, ne? Haben wir jetzt 4 Punkte Vorsprung auf die 4, ne? 4.
Ja. 4 Punkte.
Das ist ja alles noch kein Abstand, das ist alles noch machbar. Aber der Druck ist jetzt da. Ne? Wir können gegen Wien Wiesbaden verlieren. Die dürfen in Nürnberg nicht verlieren. Das ist der Punkt.
Aber du würdest auch nicht sagen, um jetzt mal wieder ganz kurz zurück. Wir kommen gleich mal zurück zu uns, weil ich habe ja hier bei Riverside FM, wir probieren hier ein bisschen rum, habe ich ja auch so Medien, die ich machen kann. Und du hattest eben den Blutgrätsche-Podcast erwähnt. Und die letzten beiden Male habe ich ja den Blutgrätsche-Podcast sowohl hier veröffentlicht bei St. Pauli Pop als auch als eigenen Podcast. Und jetzt habe ich gedacht, ach, ich weiß nicht, ob die Leute, die den St. Pauli Pop Podcast gewohnt sind, ob die immer Lust haben, auch über den HSV zu hören. Und habe gedacht, eigentlich ist es gesünder, sinnvoller, weil das sind zwei Podcasts, dass wir das Ganze trennen. Aber Willi hat einen Trailer gemacht. Und wenn ihr die Blutgrätsche gerne gehört habt hier, liebe ZuhörerInnen, dann sucht einfach mal bei Spotify oder Apple oder wo ihr auch immer gerne Podcasts hört, Hamburger Blutgrätsche und abonniert das separat, weil bei St. Pauli Pop kommen vielleicht noch mal so ein bisschen Best-ofs oder so zustande oder mal vom Derby oder so. Aber regelmäßig wird es den drüben geben und den erkennt ihr an diesem Jingle, der von Willi produziert wurde. Ich finde es ganz großes Kino. Weit vorne. Vielen Dank, lieber Willi. Der alte Produzent hat ja auch unsere beiden Jingles produziert. Den letzten hört ihr dann am Ende. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zum FC St. Pauli, weil der spielt ja, und das ist ja das Krasse, wir spielen ja gegen Kautschinski. Und Kautschinski könnte ja für Stöver spielen, was ich total lustig finde. Also wenn Kautschinski mit Wien Wiesbaden gegen den FC St. Pauli gewinnt und Kiel spielt unentschieden, dann ist Kiel Erster, Kautschinski hieft Stöver quasi in alter Verbundenheit an die Tabellenspitze. Ist das nicht geil? Und alleine deswegen wird es auch schon so kommen, weil das eine schöne Geschichte ist.
Das ist eine sehr schöne Geschichte und vor allem die Jüngeren bei uns, oder die Älteren werden sich noch erinnern, der Abgang von Markus Kautschinski war keine schöne Sache. Also muss man auch sagen, also damals hat Oke auch kein gutes Händchen gehabt, fand ich. Der Übergang zu unserem Holländer, ne?
Lohukai.
Das war alles nicht schön. Ich glaube, wir waren damals Tabellenfünfte oder Sechster.
Ich meine, wir waren Vierter, aber lege ich mich nicht fest.
Und das war alles, es ist in der Sache ja alles schon. Wir sind keine Wohlfühloase, es muss was passieren, alles okay. Aber es war dann, wie es kommuniziert wurde und wie es dann auch rübergekommen ist, nicht so ganz glücklich. Ähnlich wie bei Schulle. Und ich denke mir, dass der Markus Kautschinski top motiviert ist, hier uns noch ein Ei ins Nest zu legen zum Weihnachten.
Ja, das glaube ich auch.
Der Osterhase zu Weihnachten. Markus Koczynski an der Elbe. Also schauen wir mal. Also ich bin, ja. Gut, da gibt es ja auch einige St. Paulianer bei VfB in Wiesbaden, die am Start sind, ne?
Wen denn?
Unser ehemaliger Innenverteidiger. Nicht Sänger. Sänger ist bei Kaiserslautern. Ich sag's dir gleich. Also jetzt gibt's einige alte Bekannte.
Wir hatten ja damals als Stöver und Kauschi entlassen wurden, hatten wir ja einen der am meisten gehörten Podcasts, die göttliche Abrechnung.
Die göttliche Abrechnung.
2019.
Ja, ich meine, letzten Endes war das ja auch der Standpunkt, wo das alte St. Pauli, der Beginn des Zerstörens alten St. Pauli war, auf dessen Ruinen ja nun gesprießt. Wir sprießen ja auf den Ruinen des alten St. Pauli. Also es war ja irgendwie auch notwendig, aber das war der Beginn damals, ja. Also ohne das würden wir heute nicht dastehen, wo wir stehen. Ja, unser alter Florian Carstens, Flo
Carstens. Ach, Flo Carstens, so viel schön.
Ja, ja. Da gibt es ein Wiedersehen mit Flo Carstens.
Ja, vielleicht können wir uns auch noch mal ganz kurz reinversetzen in das. Ich habe den auch als nicht so richtig schön in Erinnerung, den Abgang. Und ich kann mich noch an so.
Wir hatten doch auch das Derby gegen HSV damals, ne? Das 4-0 mit den, weiß ich, 3 oder 4er Sogaton.
War das da? 2019.
Ach, hast du das gehört?
Nee.
Ich höre dich nicht mehr, du bist weg.
Ach so.
Jetzt haben wir ein Aufnahmeproblem, ich höre dich nicht mehr.
Also ich höre dich noch und er uploadet auch.
Ah, jetzt bin ich gerade hier, irgendwie.
Ja, das war bei dir. Dem Stream geht's gut.
Dem Stream geht's gut.
Nur weil du mich nicht hörst, heißt das nicht. Das ist ja das Schöne an so einer Remote.
Ich weiß aber, wieso. Ich bin ja auf eine Taste gekommen und daraufhin hat mein Headset gewechselt auf das Handy und damit war das Headset nicht mehr connected hier. Und dadurch hat er gesagt, okay, das ist ein Abbruch für ihn. Ach, machen wir es mal schnell weg hier. So. Ja. Das war damals eine ganz, ganz negative Stimmung, die wir da hatten. Und es wurde ja auch der Fußball kritisiert, dass wir damals unter Koczynski 80 Minuten lang irgendwo, er hat ja mal sehr defensiv gespielt, und dann irgendwann in den letzten 10 Minuten haben wir dann irgendein Glückstor gemacht und hatten dann 3-4 Spiele 1-0 gewonnen. Und dann gab es ja danach, als wir auf Platz 4 waren, durchaus noch mit Chancen nach oben, so eine richtige schöne Serie, mit dem Höhepunkt, glaube ich, auch das HSV 4-0 am Müllerntor, sehr unschöner Tag. Und das hat Koczynski, das war das Ende von ihm in auf St. Pauli.
Kriegst du da nicht was durcheinander? War das Koczynski? Ach so, okay. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das.
Oder war das Luukay? Nein, das war Koczynski, das erste Derby. Wir haben unter Luukay direkt danach gewonnen, das zweite Derby. Kannst du mal recherchieren. Ihr könnt es auch gerne schreiben, wenn ich hier wieder Unsinn erzähle, aber das habe ich so in Erinnerung. Und meine Erinnerung, die lügt nie. Die Erinnerung, die ist fest in Stein gemeißelt.
Ja? Markus Koczynski war der Trainer und Hannes Wolf war der Trainer beim HSV. Auf der Ersatzbank war Louis Holtby, der heute mit Kiel um den Platz 1 spielt.
Genau.
Und, ja, wobei und wir hatten ein 4-2-2-2 mit Kala Avevor Hogma, lustigerweise, und Bubala in der Viererkette. Marvin Knoll und Buchtmann auf der 6. Neudecker, Meyer, Alagui, also wir waren schon unterlegen, würde ich sagen. Das ist auch echt eine andere Zeit. Also das sind auch andere Spielertypen, ne? Also die wir jetzt im Moment haben.
Nein, das ist Bornemann hat es ja, jetzt ist das sein Kader und der hat ihn ja praktisch jetzt über 2-3 Jahre kontinuierlich aufbauen können. Und das ist natürlich auch etwas, ich glaube, wir verdienen es jetzt oder die Verantwortlichen, ich ja am wenigsten, ich habe ja nicht damit gearbeitet, aber diese Kontinuität, das, was ja immer auch bei Oke kritisiert wurde, ne, dass gesagt wurde, sobald es ein Problem gibt, wird der Trainer gewechselt. Ja, Schulle war unschön, die Geschichte, Aber im Grunde gibt es jetzt eine Kontinuität mit Bornemann seit jetzt bald 4-5 Jahren. Und die wird sich jetzt auszahlen. Und das merkst du auch, dass andere Vereine in dem Bereich, die oben stehen, auch sehr kontinuierlich arbeiten. Ne? Kiel mit Stöver, dann natürlich Fürth mit Farid Asusi.
Ja.
Das sind alles Mannschaften, die eine Konstanz zeigen. HSV mit Bolt ja auch.
Relativ. Das ist doch auch wieder eine schöne Geschichte. Unter den Top 5 sind 3 St. Pauli-Sportchefs.
Ja.
Also eigentlich hatten wir immer ein gutes Händchen mit den Sportchefs.
Ja, du brauchst aber dann auch die Zeit, dass du auch sagen kannst, genau. Ich ziehe das mal durch.
Richtig, richtig.
Ich habe übrigens schon eine Ankündigung. Das hat jetzt eigentlich das ist ja nur was für Leute, die Zweitliga-Fußball mögen. Welche Mannschaft startet gerade in der dritten Liga durch?
Jan Regensburg.
Jetzt mal wieder hier. Ja, die auch. Die starten durch, ne, mit Joe Enox, aber wer ist die Mannschaft der Stunde? Der SV Sandhausen.
Ja.
Die haben die letzten 4-5 Spiele gewonnen. Mit welchem Trainer? Mit Jens Keller.
Stimmt, Jens Keller.
Und ich, so wie die drauf sind, mit der Erfahrung jetzt, würde ich mal sagen, ist Sandhausen ganz heißer Kandidat dafür, dass die A Dresden abfangen oder zumindest Dritter werden und dann in der Relegation sich noch den Aufstieg holen werden. Würde ich jetzt mal sagen. Also Regensburg, Sandhausen, dann vielleicht Dresden, weil die doch immer so Durchhänger haben. Und ich Markus Anfang überhaupt nicht mag.
Also zu das Anfang muss ich den. Ja. Ist das schlecht?
Ja.
Also zu Anfang mochte ich den ganz gern. Ja, aber heißt er ja so wie du,
Marc. Ja, das Ding ist, alles, was aus Kiel kommt, das hat bei dir gerade irgendwie so einen Rückenwind. Ne? Und bei mir ist es irgendwie so, ich bin da eher neutral gegenüber Kiel.
Ja, ich bin ja dem auch immer ausgesetzt. Also mein Schiff liegt ja in der Nähe von Kiel in Strande. Und da muss man auch sagen, dass die Leute einfach als ich angefangen habe in Kiel zu liegen, in Strande zu liegen, lustigerweise waren die alle HSV-Fans und dann ist das irgendwann umgekippt, dann sind die alle irgendwie Modefans bei der KSV geworden. Nicht alle tummeln sich da auch richtige Hardcore-Fans von Kiel rum. Mhm. Aber man ist natürlich up to date. Also zum Beispiel war ich up to date, was die Leute in Kiel von Drese gehalten haben. Die haben immer an dem rumgemeckert, dass er tolle Anlagen hat und auch irgendwie die Linie drunter sprinten kann, aber dass er dann immer die falsche Entscheidung trifft. Da haben sie sich immer mächtig drüber aufgeregt. Und jetzt wundern sie sich, wieso der in Berlin so reüssiert. Und Berlin sicher nicht seine letzte Station bleibt. Da ist ja, da sind wir
ja manchmal braucht man halt einfach auch ein neues Umfeld, um Leistung zu bringen. Und wir haben das ja auch in der HSV speziell, dass es immer wieder Spieler gibt, die dann anderswo blühen, wo man dachte, bei uns haben die überhaupt nichts auf die Kette gebracht. Beste Beispiel ist der Gorishi bei Stuttgart gerade, der vor 4-5 Jahren in Köln überhaupt nichts gerissen hat.
Jetzt sind 4 Jahre ja auch eine Menge in der Entwicklung eines Profifußballers, ne?
Ja.
Da kann man
aber
sagen.
Deswegen, also muss man schauen. Aber ich glaube, am Anfang, was du nochmal gesagt hast, also die Mannschaft ist überspielt, die ist ausgepowert vor den Spielen in Osnabrück, das anstrengende Spiel, die Reise dann ins Saarland. Das ist, ja, die Mannschaft hat Großartiges geschafft. Wir sind, glaube ich, Meister 2023, würde ich mal von ausgehen, dass wir das sind.
Ja, also das ist ja
wir haben eine Riesenchance, jetzt am Sonntag Herbstmeister zu werden. Also die hat ein Riesenkompliment an die Mannschaft, an die verantwortlich, was da geleistet wurde ist dieses Jahr. Umso unverständlicher so manche Kommentare im Stadion. Also bin nach wie vor, wenn du mir jetzt sagst, okay, was machen wir im April, Mai, da feiern wir einen Aufstieg.
Ja, den Plan haben wir ja schon geschmiedet beim 2:2 gegen den HSV. Und dann haben wir gesagt, okay, dann jetzt Höchststrafe. Der FC St. Pauli feiert den direkten Aufstieg durch einen Derby-Sieg im Volksparkstadion.
Genau, das ist, muss das Ziel sein.
Das ist jetzt die Höchststrafe, die wir angehen. Und tatsächlich ist der, gibt's eigentlich nur eines, was ich glaube, was der FC St. Pauli noch in sein Repertoire aufnehmen muss, weil sie sind ja schon, wie auch alle Spieler sagen, wie auch Spieler wie Simon Zoller sagen, die zum FC St. Pauli kommen, eigentlich fertige Fußballer, erfolgreiche fertige Fußballer, die sagen, oh, hier muss ich erstmal ein komplexes Spielsystem nochmal irgendwie neu lernen. Es braucht noch ein bisschen, bis ich das verinnerlicht habe. Das ist ja auch eine Aussage dafür, dass wir auf einer Struktur arbeiten beim FC St. Pauli, die belastbar ist. Und jetzt wäre noch die Frage, schafft es Fabian Hürzeler, das auch noch an widrige Platz- und Wetterbedingungen anzupassen und dann also auch mal sozusagen Struktur in den langen Ball zu kriegen, um es mal, oder Struktur in, auf einem seifigen Boden in Weitschüsse zu bringen.
Ja,
aber die so ja auch mal klappen und mal nicht klappen, weil ich das Tor des Monats von Manolis Haliakas, apropos, wer noch nicht bei der Sportschau, ihr werdet das hören, wenn ihr noch Zeit habt, also geht zu sportschau.de und votet für das Tor 3, Manolis Haliakas Dropkick gegen Hansa Rostock, ein wunderschönes Tor, wo dieser wundervolle Mensch, der zur Trainerbank gelaufen ist und so huiuiui gesagt hat, weil er selber nicht glauben konnte, wie geil er Dinge getroffen hat. Und sowas kommt natürlich nicht immer vor. Aber es kommt eben sehr oft vor in dieser Saison, dass wir uns schon dran gewöhnt haben, an hier den Volley-Schuss von Philipp Treu, der, meine ich, auch zum Tor des Monats zumindest nur...
Nein, wir haben jetzt in diesem einen Jahr haben wir so tollen Fußball gesehen, wie sonst in 10 Jahren St. Pauli.
Ja.
Also früher war man ja froh, wenn man in der Saison 2, 3 Spieler hatte, die ansehnlich waren. Und jetzt hast du an sich fast jedes Mal, wo du was mitnehmen kannst.
Es gab doch also Statistiken, wie viele Ecken St. Pauli braucht, um ein Tor zu machen. Das waren doch irgendwie 69. Das war eine unglaublich erschreckende Zahl im Schnitt. Und jetzt sagen die Leute, um Gottes Willen, lasst St. Pauli keine Ecke haben. Das ist wie ein Elfmeter.
Ja gut, wenn Jackson da ankommt, als Kopfballungeheuer.
Es ist wie mit Arjen Robben, du weißt, was passiert, du kannst es trotzdem nicht verhindern. Ja. Und das ist ja das, was so einen Bock bringt.
Aber nehmen wir doch mal hier Thema Pokal, 31. Januar, ne?
Ein der Dienstag? Termin steht noch nicht fest, oder steht ja schon fest?
Okay.
Das ist entweder Anfang Februar oder Ende Januar.
Doch, der Termin steht fest, 31. Januar.
Ach so, okay. Ich hatte gelesen,
Dienstag.
Okay.
Der genaue Termin steht noch nicht fest. Vielleicht ist auch der 1. Februar. Die haben ja immer Dienstag, Mittwoch Termine.
Ja, das meine ich ja. Ich glaub, es gibt 3 Spieltagslots und wann wer spielt, ist noch nicht klar.
Ja, aber wie gesagt, Dienstag, Mittwoch. Und das ist ein schweres Los, Düsseldorf, weil wir haben gegen die 0-0 gespielt. Die spielen so einen Antifußball. Unheimlich für uns schwer zu spielen. Das ist wie Hannover. Und ich sehe da noch nicht so, dass wir da eindeutig weiter sind. Das wird ein schweres Brett werden, was wir dann auch verlieren können, wenn wir nicht 100% Leistung bringen.
Ja, und Glück haben.
Und
beim Pokal
musst ja, du auch Glück haben. Ja, musst auch Glück haben. Aber ich fand dann sehr motivierend dieser fiese Sascha Rösler im Sportstudio. Ich weiß nicht, die Älteren an euch, bei euch, erinnert ihr euch noch an Sascha Rösler? Einer der unfairsten Spieler, die wir am Müllerntor je erlebt haben.
Ja.
In der Saison, wann war das? 2011, 2012? Als sie aufgestiegen sind, als sie gespielt haben und er lag nur auf dem Boden, es wurde nur lamentiert, es wurde nur unfair der Vorteil gesucht. Der ist jetzt dort Mannschaftsbetreuer. Aachener Grinsebacke.
Ja, unangenehm. Alleine deswegen müssen wir schon gewinnen.
Allein deswegen, finde ich, würde ich gern St. Pauli als Sieger sehen,
ja.
Weil ich möchte es nicht ertragen. Auf der anderen Seite ist es ja so, der HSV hat jetzt ja einen großen Vorteil, der muss jetzt sich nicht mehr ablenken zu lassen, ne, für das große Ziel Aufstieg. Also muss man gucken, so eine Doppelbelastung, die man dann hat. Ne?
Ja, was wäre denn deine, was würdest du denn lieber nehmen? Pokal, also gestern hatte ich auch eine fiese Frage. Nicht Pokal oder Aufstieg, sondern Pokalfinale oder Aufstieg. Was würdest du lieber nehmen?
Also, wie gesagt, Aufstieg. Du bist ja für Pokal.
Ich bin für Pokal. Aufstieg. Pokal ist nur einmal im Leben.
Ja.
Also wahrscheinlich.
Ja, nicht, aber Aufstieg ist, also, wenn wir im Pokal weiterkommen würden gegen Düsseldorf und spielen dann Halbfinale oder unter Umständen sogar noch Finale, Das wird so viele Ressourcen binden, auch im Kopf. Das könnte das Quäntchen sein, was uns nachher für den Aufstieg fehlt.
Das stimmt. Aber das Risiko
und, wird eingehen. Wenn wir 1983, ne, Fortuna Köln hat Aufstieg verspielt, war im Finale gegen FC Köln, 1-0 verloren und obwohl man im Halbfinale Dortmund 5-0 rausgefiedelt hat, hat aber dann in der Liga dann klaglos die Segel gestrichen damals und wurde dann irgendwo nur Vierter oder Fünfter. Also es kostet immer irre viel Aufmerksamkeit und Fokussierung. Und von daher, ja, natürlich würde ich gerne im Pokal weiterkommen. Ich möchte auch, dass wir gegen Düsseldorf gewinnen. Ich möchte, dass wir dann im Halbfinale sind wir dann, ne? Halbfinale, sensationell, ich weiß es nicht, Gladbach schlagen und dann im Finale
Saarbrücken.
Leverkusen schlagen, ich weiß es nicht. Aber das ist so, aber wie gesagt, das ist alles nur, Wahrheit liegt auf dem Platz und es ist, ja, muss man schauen. Aber es gibt sehr spannende Zeiten jetzt zu gucken, wie kommen wir aus der Winterpause raus, wie läuft das Ganze ab.
Wie lange geht die überhaupt? Hast du da einen Überblick?
Ich müsste jetzt wieder schauen und dann geht die Verbindung hier wieder weg.
Nee, dann mache ich das.
Mach du das mal. Ich würde sagen, dass wir auf alle Fälle schon Ende Januar wieder dabei sind. Ne? Du sollst ja schon Ende Januar der erste Spieltag wieder sein, der 18.
19.1., 20.1.
Ja, 19.1. Guck mal, da ist schon der erste.
Heimspiel gegen den FC dann, Kaiserslautern.
Oh ja, und die müssen sich haben, die haben da mit Ramotzis eine komplette Vorbereitung hinter sich. Das werden auch versuchen zu performen. Und danach kommt, sind wir auswärts in
Düsseldorf.
In Düsseldorf und dann spielen wir Pokal gegen
Düsseldorf.
Das ist ein harter Auftakt.
Ja.
Aber zweite Liga ist sowieso nichts einfach und hat man ja gegen Osnabrück gesehen. Es ist manchmal vielleicht sogar ganz gut, gegen Düsseldorf zu spielen oder Kaiserslautern, weil da weißt du, was gefordert ist, als bevor du dann gegen Osnabrück spielst und denkst, du hast das Ding eh gewonnen, was dann nicht der Fall ist.
Ja, ich glaube, es ist für die Spannung auch ganz gut, dass man gleich weiß, wo der Hammer hängt und nicht denkt, ach, wir kommen, wir sind Trainingslager-Weltmeister, wir schaffen das schon. Das hat man ja auch.
Genau, und haben haben das erste Spiel gegen Osnabrück und dann gegen Wiesbaden. Nee, ist ja schon ganz gut, dass das jetzt so ist, wie es läuft.
Ja. Dann wäre es ja zu Hause gegen Osnabrück die letzten und in Wiesbaden könnten wir dann aufsteigen.
Genau. Ja, ich glaube, dass in Wiesbaden schon aufgestiegen sind, weißt du doch.
Gegen Osnabrück zu Hause aufsteigen. Oder gegen wen spielen wir vor Osnabrück? HSV. HSV. Beim HSV aufsteigen fände ich irgendwie geiler. Und dann fahren wir alle mit der Bahn zum Volksparkstadion und feiern da auf dem Parkplatz Braun.
Oh je, das gibt Ärger.
Das selbstverständlich gibt das Ärger. Ja, stell dir das mal vor, wie geil wäre denn das? Das legen wir uns jetzt als Wunsch unter den Weihnachtsbaum. Was machen wir denn eigentlich? Was machen wir denn eigentlich so lange? Das sind ja jetzt noch das ist ja ein ganzer Monat dann ohne Fußball.
Ja, vor allen Dingen die Frauen haben ja
noch länger
Frankreich als Gegner, ne, für die Qualifikation für die Olympia gewonnen. Die spielen ja auch nicht im Januar. Also es wird bitter werden, ne?
Da müssen wir einen Monat lang Pause machen. Machen wir Pause oder machen wir
Darts? Es gibt auch die Darts-Weltmeisterschaft.
Ja, das ist ja auch nochmal ein Traum von mir, irgendwie Profi-Darter zu werden, weil ich habe die Figur dafür, ich habe den schlechten Geschmack dafür. Aber
St. Pauli, jeden Dienstagabend kannst du mitspielen. Die haben eine Darts-Abteilung.
Ja, ich weiß, sie fragen mich ja auch immer mal. Ich war ja auch, als sie sich gegründet haben, war ich ja auch interessierter Teilnehmer und habe
wie bei jeder
Abteilungsgründung beim FC St. Pauli, außer bei den Roller Girls, da bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass sie mich mitnehmen würden. Aber beim Segeln und beim Darten, da war ich tatsächlich, habe ich überlegt, ob ich das mache. Aber ich habe da Angst vor mir selbst, muss ich ehrlich gestehen. Wenn ich regelmäßig mit einem Bier und drei Dartpfeilen in der Kneipe stehe, dann weiß ich nicht, in welche Richtung
wird, mein Leben entwickelt. Ja. Dann weißt du doch ganz genau, dass es wird gar nicht so einfach sein. Jetzt mach das mal und dann guck mal, was bei rauskommt. Also ich will da jetzt nicht so.
Kommst du mit?
Nein, ich kann das überhaupt nicht.
Du kannst Schach spielen, dann kannst du auch Daten.
Nee, ich kann kein Schach spielen. Ich kann kein Schach spielen, kann keine Daten.
Okay, dann hast du jetzt dich für eins entschieden.
Außerdem brauche ich ein bisschen Abstand vom Verein. Zu viel Verein ist auch nicht gut.
Das ist wahr. Das ist mein wahres Wort.
Das ist sowieso, deswegen bewundere ich das am ehesten bei Oke. Ich habe ja inzwischen so ein etwas gesundes, distanziertes Verhältnis zum Verein. Wenn man da tagtäglich drinne steckt mit Haut und Haaren wie Oke oder vielleicht auch noch andere Protagonisten, wie der jetzt geehrte Roger Hasenbein, das ist Wahnsinn. Das würde ich nicht ertragen. Das wäre mir jetzt echt zu viel, St. Pauli.
Na, wir beide haben ja ein bisschen Erfahrung auch, was so Abteilungspolitik angeht und Grabenkämpfe. Ja. Und wo ich auch denke, okay, potenziere das mal auf den ganzen Verein.
Ja.
Oh, und diese ganzen sozusagen Orbital-Königshäuser wie der 1910 e.V. und die AFM und die USP und dann irgendwelche Vögel, die bloggen und podcasten, die wollen auch noch bepüschelt werden.
Ja, und die nehmen das ja alles total ernst. Das ist nicht so wie bei uns.
Das ist sagen, überhaupt der Unterschied zwischen denen und uns.
Lustige Vögel, die nehmen das ja todernst. Ja,
gehen auch zum Lachen nicht in den Keller, sondern die gehen zum Lachen in die Umkleidekabine.
Nein, so Ironie. Und das ist leider etwas, was St. Pauli auch, jetzt geht's wieder los, ne? Die Älteren unter uns, ne? Humor sich geändert hat bei St. Pauli oder auch dieses, sagen wir mal, ironische sich selber in Frage stellen, das hat sich ja auch verschoben, jetzt in eine sehr ernsthafte Richtung. Manche werden sagen, gut so, weil das waren eh nur alles misogyne Zoten, die damals gemacht wurden und gut, dass das weg ist. Aber so man mitunter, ich finde das auch gut, dass das nicht mehr so, dass das weniger ist oder weg ist. Aber so manchmal musste man sich auch dann doch mal selber so in Frage stellen und mal über sich selber lachen können, was man da eigentlich treibt oder macht. Und ja. Aber in dem Sinne, ich meine, letzten Endes ist alles ja, wie gesagt, noch jammern auf hohem Niveau, sage ich ja immer wieder. Wenn man andere Vereine sich anschaut, ist das bei St. Pauli eine sehr schöne Ansammlung von Menschen, die zusammen etwas machen.
Ja, man braucht ab und an mal ein bisschen Abstand. Und deswegen ist ja so eine Winterpause auch ganz gut. Apropos, Willi hat gefragt, wann machen wir denn eigentlich unsere Weihnachtsfeier für den
Podcast? Ja, ich habe geschrieben, ich kann immer, du kannst da wieder nicht, habe ich gelesen.
Ich kann immer nicht.
Du bist bis zum 8. Januar im Winterurlaub, habe ich
gehört. Ich bin im Urlaub, das stimmt, aber ich bin ja hier teilweise.
Also dann kannst du doch hier.
Wir könnten uns zwischen den Jahren auf einen kleinen Podcast, da können wir uns ja auch irgendeinen Quatsch ausdenken, es gibt keine Spiele.
Liebe Zuhörer, ihr merkt jetzt mal, wie schlimm das ist. Du kannst dich mit diesen Menschen dort nicht einfach mal treffen und reden. Nein, es muss immer ein Podcast sein. Das ist schon Terror hier, Podcast-Terror.
Ja, wir sind ja ein
Podcast. Wir wollen eine Weihnachtsfeier machen.
Wir wollen nicht Podcast-Weihnachten. Ich dachte, wir machen das wieder so, dass wir uns sagen, ein Alkoholexperiment machen und wir trinken
Nein, wir
lauter,
machen, wir machen wir kein
trinken lauter Zeug.
Die Leute haben teilweise sowieso ein vollkommen falsches Bild von uns. Die denken, das ist hier
hoch die Tasse. Ne? Ist es aber gar nicht. Du hast jetzt ein Bier getrunken, ich habe gar keins getrunken.
Ja.
Ich habe noch nie mal einen Tee getrunken. Sollte ich vielleicht mal machen.
Das siehst du mal. Du hast noch keinen Tee, ne?
Ich habe weder einen Tee, noch habe ich einen Tee. Das ist wirklich.
Genau.
Das ist eigentlich schade. Ich sollte einen Tee mein eigen nennen dürfen.
Ja. Nein, aber immer gerne. Wir können uns immer gerne spontan treffen. Aber stell dir mal vor, wir haben gar keine Themen. Was willst du denn sprechen?
Ach, ich fand diese Weihnachtsfeier, wo wir allen Spielern einen Song gegeben haben, fand ich ganz schön. Wir haben ja jetzt ein Set neuer Spieler. Da können wir uns irgendwie Songs für Jackson Irvine ausdenken.
Ja.
Oder jeder bringt sein schönstes Foul mit.
Das schönste Foul,
das du jemals am Millantor gesehen hast.
Das Schönste kann ich jetzt schon sagen. Das war das Foul von unserem Jungstürmer Ginczek an Rahn.
Oh, das hatte eine, wenn man eine brutale Schönheit hat.
Der ist so eingefaltet worden, der junge Mann von Ebbers und von Bruns und von Boll, der ist so rund gemacht worden.
Ja, der ja inzwischen auch nicht mehr so junge Mann, aber das stimmt.
Ja, ja.
Das stimmt, der hatte den Ball verloren. Ich fand das auch so abgefahren, wie das aussah. Der hatte den Ball verloren, lag noch selber im Strafraum rum. Dann ist dann aufgestanden, hat Fahrt aufgenommen und ist wie so eine Eisenbahn auf Schienen.
In der Mittellinie war das.
Auf der Mittellinie hatte ihn dann an der Seite und dann hat der Quotenrocker hat noch gesagt, zu weit außen für Rot. Ja. Mitten in der Mitte hätte es statt Rot gegeben. Zack. Heute sowieso, der hätte ja, der VAR angerufen.
Das,
hat gesagt,
ja, hallo, das ist hallo, heute, ja, das ist
heute. Hallo, hallo. Bei der
Hammerlaube prüfen. Nein, das ist ja eh alles. Also dieser Keller, der macht, also weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das macht den Fußball nicht besser. Und wenn man sich das jetzt Dortmund gegen Leipzig, da war das Spiel nach 14 Minuten kaputt, weil ja Hummels den Erstkontakt angeblich außen hatte und das ist das Entscheidende, dass der nachher gefallen ist später, das ist, war vollkommen egal im Strafraum und dass dann gesagt wird, formal, ja, da muss er vom Platz, weil es war eine Notbremse und kein Elfer. Ich weiß nicht, das sind Menschen, die machen, das heißt, die machen den Fußball kaputt. Ich kann auch nicht verstehen, wenn ich beim Spiel bin und plötzlich gibt es Unterbrechung von 5 Minuten, bis die sich geeinigt haben, was sie da gesehen haben. Dann müsste es ein klares Timeout geben, dass man sagen kann, wenn wir nicht innerhalb von einer Minute feststellen können, was dort gewesen ist, müssen wir entscheiden. Und ich verstehe es nicht. Muss ich ja auch nicht verstehen. Aber man hat sich jetzt so eine Art Behördenkaste dort in Köln im Keller herangezogen,
genau,
die sich auch wieder wichtiger nehmen, als sie sind. Und die müssen sich auch wieder ihre Existenzberechtigung nachweisen. Auch die Budgets, die sie dann haben mit ihren ganzen Kameras und so weiter. Dann sollte man sagen, okay, machen wir es wie in Amerika, wie bei American Football. Da habe ich habe ich gar keinen Schiedsrichter mehr, der irgendwo immer mitläuft und immer die falsche Perspektive hat, sondern ich habe von oben herab, monitore ich alles, habe ich Drohnen und entscheide direkt, was Sache ist. Dann ist das der konsequentere Weg als jetzt das, was wir gerade erleben.
Dann stelle ich mir die Drohnen vor im Hamburger Schneewetter. Wie sie denn von Böllern und Raketen von der Luft aus der Luft geholt wurden.
Ja, kein Pyroverbot. Beim American Football, glaube ich, gibt es kein Pyro.
Das stimmt. Das stimmt. Da gibt's auch dafür gibt's da Pommes.
Es gibt sehr oft Schneefall, weil die Saison ist ja so praktisch von September bis zu Februar. Ist ja immer so ein Herbstsport eigentlich. Und da gibt's auch sehr viel dann bei den Spielen auch oftmals so. Ja, in Kalifornien Sonne, aber
das war einmal, denn jetzt haben die alle so Sportdomes, die geschlossen sind. Oder zumindest.
Ach so, ja. Ja, aber beim College Football hast du aber immer noch dann so richtig schöne Freiluft.
Ja, das ist doch aber auch hier so ein Wetter wie gegen den HSV ist doch eigentlich schönstes Fußballwetter. Also ich bin damals mit meinem Bruder immer raus und hab bei so einem Wetter irgendwie mir die Kimme voll Schneeschlamm geholt, weil wir immer wie die Großen gegrätscht sind über den Rasen im Park. Und dann, genau, du brauchtest ja auch Tore, also wurde die Jacke ausgezogen und dann ist man da im T-Shirt bei -2 Grad und Nieselschnee, hat man Fußball gespielt. War dann 2 Wochen krank und sobald man wieder gesund war, hat man es wieder gemacht. Aber ich weiß auch, was für Bock das gebracht hat. Ich glaube auch, dass das den Spielern Bock bringt. Aber du kannst eben dieses schöne Spiel,
du klingst ja schon wie Thomas Tuchel, hör auf. Ich habe meinen Spielern zu viele Informationen gegeben.
Das hat Thomas Tuchel gesagt.
Der hat gesagt, sie haben 5-1 in Frankfurt verloren, weil er hat ihnen klarzumachen versucht, dass die Informationen, die er ihnen gegeben hat, zuvor, dass Frankfurt mit irgendwie die Aufstellung hat, falsch sind, sondern die spielen so. Das hat dazu geführt zu einem Spannungsabfall. Ich fand es jedenfalls super geil. Also ich habe immer noch die Hoffnung, es geht wieder los, die Älteren unter uns. Ende 1970er Jahre, Anfang 80er Jahre war ja Bayern auch eher oftmals Opfer. Mhm. Und da hat es so Spiele öfters gegeben, dass Bayern so eine Klatsche bekommen hat. Und das hoffe ich mir im Laufe der Saison auch öfters noch. Und man braucht aber auch den Willen dafür. Und Frankfurt hat immer Bock, Bayern zu schlagen. Anders als Dortmund. Dortmund hat nie Bock, Bayern zu schlagen. Frankfurt hat immer Bock, Bayern zu schlagen. Und dass wir das nochmal bei 1-2 Spielen erleben. Gladbach hat auch mal Bock, Bayern zu schlagen. Und dass man halt dieses künstliche Gerede über Fußball mal so entlarvt, was es ist. Die haben einfach den Gegner unterschätzt. Frankfurt hat sich total engagiert gezeigt. Die Bayern waren nicht engagiert und dann kommt sowas bei raus. Das ist Wettbewerb, das Fußball. Und nicht irgendwie groß, ob Tuchel jetzt ein geiler Trainer ist oder nicht. Er hat vielleicht die Spieler nicht motivieren können. Okay. Aber da muss man sich fragen, bei Bayern fragt man sowieso nach wie vielen Meisterschaften, 12 jetzt? Oder 10, 11? Bist du überhaupt noch motiviert? Und es ist natürlich auch menschlich zu sagen, bist du nicht mehr. Das haben sie von, glaube ich, 15 Spielen, ne? 2 unentschieden, 1 verloren, 12 gewonnen, wäre das so. Und das ist natürlich Top-Performance. Ja, da wird immer so ein Wind rausgemacht, wie kann man nur. Das ist gut so. Wenn du die Premier League wie anschaust, da wird ja auch permanent verloren.
Das stimmt. Liverpool gewinnt die so ein bisschen wie damals Kautschinski, immer in der letzten Minute schießen sie noch ein Tor.
Ja, genau. Also das heißt, das ist einfach viel ausgeglichener. Und wenn Bayern München, sind wir wieder beim Thema von Anfang, da können wir das auch heute abschließen, wenn die mal was erreichen wollen, dann müssen sie mal drüber nachdenken, wie kannst du es schaffen, dass du mehr Chancengleichheit kriegst, auch finanziell in der Art und Weise. Ne? Und dass dann eben auch 5, 6, 7 Vereine vorne spielen können. Und der eine mal die Saison nicht dabei ist, der andere ist wieder dabei, aber nicht mit so einer Maßnahme, was sie jetzt da eigentlich veranstalten. Das ist eigentlich nicht so der Sinn dahinter. Also von daher freue ich mich darüber immer, wenn die Bayern verlieren. Tut mir leid, auch wenn die St. Pauli-Fans, die Ultras, die Fanfreundschaft mit der Schickeria haben. Aber die haben ja eh auch Probleme, ne? Die sind jetzt verknackt worden von der UEFA.
Die Bayern?
Wegen, die Schickeria, beziehungsweise die Ultras oder wer auch immer da war in Kopenhagen. Die Bayern-Fans wurden wegen Werfen von Materialien und Pyro schwerstens verwarnt, 40.000 Euro Strafe und bei nochmal dann einen Fanausschluss und so weiter. Und das hat direkt zu einer ganz bösen Berichterstattung bei den entsprechenden Medien geführt über die bösen Fans. Also muss man auch jetzt nicht alles glauben, wie es war. Aber die haben ja auch dann ihre Fan Diskussion bei Bayern München.
Ja, die haben sie ja schon länger. Und da gibt es ja auch im Verein gar nicht so einen großen Konsens, wie es den bei uns bisher noch gibt. Also da sind die Mitgliederversammlungen ja so wie in den 90er Jahren und den frühen Nullerjahren bei uns, wo es noch eine Zusammenstöße zwischen der Rugby-Abteilung und der organisierten Fußballfanschaft gab. Das waren dann noch Zeiten. Das hat sich ja alles sind alle altersmilde geworden.
Tja.
Ach ja. Was schenken wir uns denn? Schenken wir uns irgendwas?
Ja, es wird gewichtelt. Du kriegst meine alte Unterhose.
Oh, das ist schön, eine Wichtelunterhose.
Du kriegst die Wichtelunterhose von Jost Luekai.
Oh ja. Haben wir noch? Ich hab doch irgendwo im Keller noch so einen Schalensitz aus der Haupttribüne. Den könnte ich dir zusammenpacken.
Den kannst du mir zusammenpacken.
Den packst du denn in deinen Garten?
Packe ich in den Garten, da setze ich mich immer drauf und dann höre ich.
Da setzt du dich drauf und dann hörst du diesen Podcast.
Dann hürzle ich diesen Podcast.
Das stimmt ja gar nicht, du lügst schon wieder. Der hört nämlich nie unseren Podcast, der Mensch. Ja, anders als ihr. Ihr, die uns jetzt bis hierher zugehört haben. Und es gibt ja wirklich lustig. Jetzt zum Ende des Jahres kommen ja diese ganzen Jahresrückblicke von Spotify und so, ne? Das könnten wir ja vielleicht nochmal ganz kurz machen. Daran sind nämlich ein paar Sachen ganz interessant. Das eine finde ich ganz interessant, dass wir natürlich im Löwenanteil in Deutschland gehört werden. Ich glaube 93% aller HörerInnen in Süddeutschland. Danach kommt klassischerweise Schweiz und Österreich. Also deutschsprachig ist dieser Podcast ja, also sind auch die meisten Hörer in den deutschsprachig. Aber man hört uns exotischerweise in Indien, in Guatemala, in Südafrika, in den USA sowieso auch. Ich glaube, es sind sogar 3% HörerInnen aus den USA, wo ich auch denke, hey, moin moin nach Cheyenne, Wyoming, wo man uns auch hört. Also ich finde das total interessant und 60% aller HörerInnen, wo du sagst, wo wir ja immer gesagt haben, ah, wir wiederholen uns immer so, ne? Das ist nicht schlimm, weil 60% aller HörerInnen haben uns dieses Jahr erst entdeckt und hören uns quasi, also kennen die ganzen Geschichten, die wir erzählen, noch gar nicht.
Sie kam einmal und mit Schrecken geflohen.
Ja, es ist sogar ganz interessant. Die letzten Folgen habe ich mir mal angehört, wie lange die Leute hören. Und nach 1,5 Stunden sind immer noch 65% aller Leute am
Apparat. Die sind eingeschlafen.
Ja, wahrscheinlich.
Die sind eingeschlafen.
Schönen Gruß an M, unsere Lieblingshörerin, die ja im Podcast immer nur M heißt, die uns gesagt hat, sie hört uns immer zum Einschlafen. Und ich hoffe, Markus und meine Performance waren gut. Du bist schon längst eingeschlafen und träumst.
Ich will dir mal ein Geheimnis verraten. Dreimal darfst du raten, wer M ist.
Ich weiß, wer M ist, aber sie möchte nicht, dass wir das sagen.
Du weißt schon, ne? Ich schlafe jedenfalls gut.
Du meinst, du hörst unseren Podcast doch? Nein, das ist ja.
Das habe ich nicht gesagt. Das kannst du dir überlegen.
Du hörst meine Stimme zum. Aber dann musst du mich doch nur anrufen und sagst, kannst du mal eine halbe Stunde rumlabern, wie du das auch sonst immer gerne machst, und dann schläfst du einfach dabei ein. Dann sag ich noch Markus, gute Nacht. Dann kann ich das auch noch personalisieren. Also der Nächste, der uns seinen Namen schickt und sagt, bitte macht eine gute Nachtfolge für mich, eine gute Nacht St. Pauli-Folge, dann mache ich da auch eine Personalisierung. Markus geht jetzt ins Bett. Oder auf Toilette. Also wenn ihr das Video ansehen könntet, er läuft gerade durch den Raum und setzt sich irgendwo anders hin. Oh, und hat eine Kerze an. In seiner Kemenate.
In meiner Kemenate. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein frohes Fest, einen guten Rutsch, dass die guten Sachen zu euch kommen, und haltet euch fern von schlechten Gedanken.
Das ist
schön. Die bringen sich weiter.
Und blickt ein wenig in euch hinein und in diesen Verein. Denn wir mögen nicht aufsteigen und vielleicht nicht den Pokal gewinnen, aber wir sind noch da. Wir sind noch da, wenn Jackson Irvine bei Barcelona spielt.
Genau.
In dem Sinne.
In diesem Sinne. Forza St. Pauli.
Bis
später. Ciao. Tschüss. Jetzt muss ich klicken, ne?